Westküste FM. So, noch ein Kamin-Haller in meinem Beschück aus dir. Christiane Mosbach, Mehrwerker von Museum Kunst der Westküste aus her. Dann hier hat noch Beschück mehr Brucht, Irntau, Tri, Fjauer, Wöffen, wat mehr über Kunstreisewesen sahen. Christiane, magst du mir erstmal erzählen, Kunstreise des Museums, was muss ich mir darunter vorstellen und warum eigentlich eine Kunstreise?
Hallo Heike, guten Morgen. Hallo Föhr und wer auch sonst noch zuhört. Ja, wir haben ja einen Club oder es ist ja kein Verein, der Freunde, Förderer und Partner. Und innerhalb der Mitglieder organisieren wir mehrfach im Jahr Kunstreisen. Die können einen Tag dauern, aber eben auch mehrere Tage. Und das ist eigentlich von Beginn an so gewesen mit der Eröffnung des Museums, dass sich das zunehmend entwickelt hat und quasi etabliert hat auch. Und die Freunde, Förderer und Partner sich auch eigentlich jedes Jahr schon drauf freuen, wieder mit uns zu reisen und auch immer fragen, wo geht es denn als nächstes hin und im nächsten Jahr hin.
Ich habe jetzt noch nicht verraten, wo es dieses Mal denn hingeht. Ja. Ihr wart ja schon los Anfang Oktober. Anfang Oktober, war das jetzt richtig?
Ja, das ist schon richtig.
Ja, okay, wo wart ihr?
Also dieses Jahr ging es nach Venedig zur Biennale. Normalerweise oder im Großen und Ganzen versuchen wir ja auch immer Ziele auszuwählen, die etwas damit zu tun haben, womit wir uns beschäftigen, also mit der Westküste zwischen Holland und Norwegen. Aber es können auch eben mal ganz besondere Veranstaltungen sein, wie in Venedig Biennale oder mal in Zukunft die Kassel Documenta in Kassel.
Ich schlage ganz einfach mal vor, wir fangen an. Ja, wie ging es los? Wann ging es los? Wer möchte denn mal ein bisschen erzählen?
Ja, ich heiße Mechthild Midderhoff. Ich bin ein Mitglied dieses Fördervereins ziemlich von Anfang an und habe auch jede große Kunstreise mitgemacht und war ganz begeistert, dass es dies Jahr nach Venedig ging, weil das war auch ein persönlicher Wunsch von mir, einmal im Leben zu dieser Biennale diese Kunstreise zu machen. Und das war ja auch unsere erste Flugreise, die wir mit dem Museum gemacht haben. Wir gingen schon um 6 auf die Fähre morgens und waren dann doch tatsächlich erst um 21 Uhr im Hotel, weil dann ein Bodenpersonal gestreikt hat, sodass unser Anschlussflug von München, wir haben gestartet in Hamburg und mussten dann in München warten, bis die nächste Maschine ging. Aber das haben alle ganz relaxed genommen. Und auf der Rückfahrt gab es dann auch nochmal wieder besondere Situationen, dass nämlich dann der Busfahrer, der uns ja auch nach Hamburg gebracht hatte von der Fähre und uns wieder abholen sollte, plötzlich in Schnelsen in Hamburg festsaß auf der A7 in einem Stau. Ein Lastwagenfahrer war da liegen geblieben und dann haben wir dann auch nochmal gute 1,5 Stunden in Hamburg verbracht und schafften es gerade 5 Minuten, bevor die Fähre ablegte, mit Kontakt natürlich auch zum Kapitän, tatsächlich noch mitzukommen. Und das fanden wir dann alle ganz toll.
Also ich merke schon, Sie haben so einiges erlebt. Das ist ja eine spannende Reise gewesen, von Anfang bis Ende. Diese Biennale, die stand ja unter einem bestimmten Motto. Dieses Motto war wie?
Eigentlich ging es um junge Künstler. Junge Künstler, die der Welt in einer großen internationalen Ausstellung vorgestellt werden sollen. Allerdings sind darauf hingewiesen worden von unserer sehr, sehr informierten Kunsthistorikerin, die uns geführt hat, dass es leider überhaupt nicht eingehalten wurde, weil es waren auch viele schon weltberühmte, etablierte Künstler da, die auch große Räume zur Verfügung hatten und die mit einer Equipe anreisten, bezahlt von ihren Galerien, die dann dafür sorgten, dass alles ordnungsgemäß abgehandelt wird. Und das fanden wir eigentlich schade, weil eigentlich wollten wir die jungen Künstler, die neuen Künstler sehen. Und nicht nur wir, ich glaube, die ganze Welt hat eigentlich darauf geschaut und hat sich gewundert, dass dann doch so viele Etablierte dabei waren.
Sie müssen mir mal ein bisschen auf die Sprünge helfen. Biennale, wie groß muss ich mir das Ganze eigentlich vorstellen? Ich war jetzt selber auch noch nie da. Kann man das in einem Tag schaffen? Muss man eine ganze Woche da bleiben? Wie muss ich mir das Ganze vorstellen? Wie groß, wie umfangreich?
Es ist sehr groß. Ich war das erste Mal in Venedig und genauso wie der Wunsch von Frau Midderhoff, einmal im Leben dorthin zu kommen, und ich war eben auch noch nie auf einer Biennale. Es ist sehr groß. Es gibt zwei Hauptschwerpunkte. Punkte an Ausstellungsflächen, Giardini und Arsenale, aber überall in der Stadt sind eben auch Objekte zu besichtigen und zu betrachten. Und es ist einfach so, dass man das innerhalb von den vollen Tagen, die wir in Venedig waren, überhaupt nicht schaffen kann. Das ist also einfach nicht zu machen und es ist auch zu viel. Und man müsste sehr viel länger dort bleiben, wahrscheinlich wochenlang, um alles in Ruhe anschauen zu können und auf sich einwirken lassen zu können und wahrzunehmen und nochmal wieder drüber nachzudenken. Aber wir hatten ja auch anderes noch vor, ein bisschen die Stadt kennenzulernen. Und insofern haben wir uns dann beschränkt und wurden durch eine hervorragende Stadtführerin oder Führerin durch die wichtigsten Ausstellungspavillons und Objekte geleitet. Und das hat mich persönlich sehr beeindruckt, muss ich sagen, so wie die ganze Stadt eben auch. Danke.
Über diese Pavillons sprechen wir gleich noch, welcher Ihnen am besten gefallen hat, wie das Ganze aufgebaut ist. So, ich stelle Ihnen noch uns alle verwirrt her, bemessen. Das hat jetzt eben noch ein bisschen für jeden, der das so ein bisschen unergängig. Mehr viel Lied, sechs Lied hier im Studio, ja, das ist noch ziemlich voll her. Bimme, Christiane Mosbach hat hier begann Mord von dem Museum Kunst der Westküste, Marion Distel, Frau Mechthild Mitterhoff, Frau Alexandra Albrandt, ja, es gab uns Luke Hocker her, Hocker, also kenne ja noch nicht auch noch, hey. Und dann habe ich hier noch Frau Monika Krämer. So, und hat Martin wieder her. Bei ihm geht's weiter? Nee, bei wem geht's weiter? Was geht Jens noch bei diskutieren, Hocker her, wie er macht? Die Biennale. Wer hat das Ganze in Händen? Wie funktioniert das Ganze? Organisation und wie das Ganze zusammenhängt?
Also, diese Biennale findet ja alle zwei Jahre statt und das war jetzt die 56. oder ist ja noch bis November die 56. Biennale. Und dieses Mal hat das der Leiter des Hauses der Kunst in München organisiert, Okwui in Weso, ist das richtig? Monika Krämer, nicht wahr? Und er hat das Ganze unter das Motto All the World's Futures gestellt. Also die Zukünfte der Welten. Monika, stimmt, willst du noch mal mir was ergänzen dazu vielleicht? Wie also du das wie vielleicht Welt, verstanden hast?
Wie die Welt im Grunde sein soll. Also sämtliche Künstler haben ja vor dieser großen Flüchtlingsgeschichte im Grunde alle am selben Thema gearbeitet, nämlich wie soll sich die Welt friedlich verändern? Es ist auch viel Provozierendes dabei, also auch teilweise Grausames für mich. Aber alle wollen eine andere Welt, in der es friedlich zugeht. Und das haben alle Künstler gemeinsam.
Diese Biennale ist ja nach Ländern sortiert. Ist das richtig?
Mhm. So? Nach Länderpavillons. Es sind auf diesen großen Giardinis, das sind die einzigen Gartenflächen, oder es ist die einzige große Gartenfläche in Venedig. Da stehen diese Pavillons, die Länderpavillons. Und wie Marion schon sagte, im Arsenale, in diesem großen ehemaligen Flotten, der großen Flottenfabrik, also wo die Schiffe produziert wurden, die darf man nur zur Biennale die Hallen besuchen und da waren eben fantastische Themen, Schwerpunkte, die einen in den ganzen Installationen umgehauen haben, mich zumindest. Und eben, was Marion auch sagt, es war so toll, dass man überall in sämtlichen, also in vielen Palazzi und Residenzen fantastische Sachen, also es war ein Festival, ein riesengroßes Fest, ein Kunstfest und ich habe mir notiert, irgendwo stand, es ist ein Crashkurs in Weltpolitik und das fand ich also wirklich auch ganz genauso.
Da müsste ich mal einhaken, ja, weil das hat mich also ganz besonders interessiert, dass es diesmal hauptsächlich politisch zuging. Es war weniger Kunst zu sehen in meinen Augen. Also Kunst im herkömmlichen Sinne war so gut wie ganz, ganz wenig zu sehen. Und unter Kunst kann ich mir immer vorstellen, dass ein Künstler sich mit einer Sache auseinandersetzt und seine eigene Darstellung der Welt zeigt. Das war aber zum großen Teil nicht der Fall, sondern die Künstler haben den Ist-Zustand der Welt gezeigt. Also sie haben uns zum Beispiel einen Stand gezeigt, einen kleinen Stand, einen kleinen wie so einen Marktstand voller Zuchtperlen und riesige Haufen von Zuchtperlen, Zuchtperlenschnüre. Im Hintergrund standen große Säcke mit Zuchtperlen und ein Schild stand vorne dran, bitte nichts berühren, weil man konnte ja davon ausgehen, dass die Leute sich gut bedienen, weil das Zeug lag wirklich in Haufen da. Und dann konnte man um die Ecke gehen und sah dann plötzlich einen Film, wie eine Chinesin im Keller sitzt, auf der Erde im Feuchten sitzt und Muscheln mit bloßen Händen zerreißt und die Perlen rausschabt, und um sie dann zu waschen. Und hinterher sieht man, wie zig junge Mädchen, oder man kann die Frauen zum Teil gar nicht sehen, sondern nur die Hände. Und die Hände waren sehr klein und zart. Also man könnte schon auch davon ausgehen, dass es sich um Kinderhände handelt, die ganz oben am Tisch sitzen. Man kann nur den Kopf und die Hände sehen, die in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit die Perlen sortieren. Und von dieser Art von Information über die Situation in der Welt konnte man sehr viel sehen. Und besonders auch den Pavillon, der nachher den Preis der Biennale gewonnen hat, der armenische Pavillon, der fand auf einer armenischen Klosterinsel statt. Von der aktuellen Kunst, die da zu sehen war, da kann man nicht sagen, dass der Preis gerechtfertigt ist, aber von der Installation und dem, was man dort noch sehen konnte auf der Insel, das war so ergreifend und so überzeugend, aber auch wieder komplett politisch.
Ein bisschen was zum Wachrütteln war es denn auch diesmal? Kann man das so vielleicht?
Ja, aber zu viel.
Also für mich war es nicht, Alexandra. Ich habe ein anderes Kunstverständnis als du an der Stelle. Ich finde Installationen moderner Art sehr ansprechend und bewegend. Und für mich ist es auch Kunst. Aber da mögen wir ja beide verschiedene Ansichten haben.
Aber dazu muss ich sagen, Installationen und politische Auseinandersetzungen sind zwei Themen. Die haben nichts miteinander zu tun. Also das war ja keine Installation. Das war ja ein Marktstand, wie er vielleicht in China irgendwo auf einer Perlenmesse stattfindet. Installationen gab es auch ganz viele. Das ist noch ein anderes Thema, finde ich.
Aber ich finde zum Beispiel, dass Kunst auch immer politisch ist oder sehr oft politisch sein kann. Und das ist ja dem jeweiligen Künstler auch überlassen, wie er seine Kunst darstellt und welches Thema er da reinbringt. Das ist so meine Meinung dazu. Mhm.
Es ist sehr unterschiedlich, wie das Ganze aufgefasst wurde. Schon in diesem kleinen Kreis. Hat man insgesamt so eine Stimmung wahrgenommen auf der Biennale? War es eine gute Stimmung? War es eher so, es ist politisch und daher vielleicht auch eine etwas gedecktere Stimmung?
Also ich habe eigentlich nur Erstaunen gesehen, Freude. Man konnte sich hinsetzen, irgendwas auch essen. Also es war eine ganz, ganz gelockerte Stimmung. Und ich habe viele immer gesehen mit Unterlagen, die also wirklich sehr interessiert in jedem Raum waren. Und eigentlich war das ein sehr fröhliches Publikum. Natürlich, es kam darauf an, aus welchem Pavillon sie kamen, wenn das dann wirklich auch sehr politisch war. Und auch zum Beispiel der Goldene Löwe ging eben an Armenien, was Alexa sagte. Wenn man da also zwei aufgeschaufelte Gräber sieht, die ja eben diesen Völkermord auch dokumentieren, also da geht man natürlich anders raus, als wenn man aus einem Pavillon kommt, wo wunderbare bunte Tücher sind und das irgendeine freudige Geschichte ist.
Welcher Pavillon hat Ihnen denn zum Beispiel am besten gefallen?
Na, das kann ich ja sofort sagen, der japanische.
Warum?
Der japanische Pavillon, der hat mir einfach deshalb so gut gefallen. Man kam rein, man wusste ja gar nicht, was war. Ich habe mich auch gar nicht viel vorher informiert. Und dann kommt man rein und sieht erstmal eine blutrote Farbe, also der ganze Raum dünstet rote Farbe aus, und man ist unter einem Netz aus einem einzigen roten Faden. Ein einziger roter Faden, der kilometerlang ist, glaube ich, habe vergessen wie viel, ist dort gespannt, und überall hängen Schlüssel. Schlüssel, die aussehen, als hätten sie schon mal im Wasser gelegen. Das haben sie auch, denn der Künstler hat sich von überall her auf der Welt Schlüssel schicken lassen, hat die in Lagunenwasser getaucht, gelegt und hat nun ein Gewirr aus diesem Wahnsinnsgarn über den ganzen Raum, aber so, dass man natürlich noch durchgehen konnte. Und überall hingen diese Schlüssel.
so als Zeichen der Öffnung, sich öffnen, man kann auch was verschließen. Und das war atemberaubend, das war ein Kraftfeld. Ich bin da immer wieder hingegangen, habe mich mitten reingestellt und habe mich wirklich gefragt, wie der das gemacht hat. Also das war so schwer, weil man ja auch durchgehen musste. Man musste ja, es war toll, es war einfach toll.
Wie groß ist denn so ein Raum, so ein Pavillon? Ich kann mir das gar nicht so wirklich vorstellen.
Oh, das bei meinen, oh Gott, also Christiane, was denkst du?
Ja, sind unterschiedlich groß, die sind auch mal nur ebenerdig. Ne? Ja. Wie jetzt zum Beispiel, wir sind ja natürlich alle Westküstenpavillons abgelaufen. Mhm. Also das interessierte uns natürlich schon, dass wir da in dem Holländischen waren und Norwegischen und so weiter. Und in dem Norwegischen war das ja nur plan auf der Erde, also ebenerdig, wo es diese zerbrochenen Glasscheiben gab und es aber eigentlich um Töne und Musik ging. Mhm. Das waren bestimmt 300 Quadratmeter auf dieser Fläche, vielleicht sogar mehr, 500.
Ja.
Aber es gibt auch Pavillons, wie zum Beispiel der Deutsche, in dem wir waren, der ja über mehrere Ebenen ist. Und da kommt man vielleicht, weiß ich nicht, auf 1000 Quadratmeter. Es ist ganz unterschiedlich.
Ja.
Und diese Pavillons, die stehen da ja schon von Beginn an. Eben. Und die haben von Beginn an dieses Ländersignet vorne drauf, also den Namen des Landes. Das ist immer wieder im gleichen Pavillon, ne? Also Deutschland. Man geht quasi durch so ein riesen Gartengelände und da stehen unterschiedliche Häuser, sage ich jetzt mal, in einem unterschiedlichen architektonischen Kleid. Und da ist dann im Holland, Frankreich und so weiter. Mechtelt will noch was ergänzen.
Ja.
Das war auch für mich ganz besonders beeindruckend. Ich habe das so verstanden, dass jeder Länderpavillon seine eigene Autonomie hat, auch gebäudemäßig, grundstücksmäßig. Und jedes Land kann entscheiden jedes Jahr, welchen Kurator sie bestimmt. Oder bei uns scheint das so zu sein in Deutschland, dass im Außenministerium es ein Gremium gibt, die dann einen Kurator benennen. Und dann kann der Kurator entscheiden, welche Künstler sozusagen eingeladen werden. Das ist in seiner totalen Autonomie. So ist es bei uns. Und das können auch Künstler aus anderen Kulturkreisen sein und sowas. Das,
ja. Also es gibt quasi dieses übergeordnete Thema All the World's Futures dieses Jahr von Okwuyen Weso. Mhm. Und darunter gibt es dann diese Länderpavillons, die laden dann zu diesem Thema ein.
Das habe ich anders verstanden, Christiane.
Erzähl mal du.
Ich habe verstanden, dass es zwei Schwerpunkte gibt. So habe ich Frau Kunz Soprano, unsere Kunsthistorikerin, die uns wunderbar geführt hat. Mhm. Und das hat sie mindestens dreimal wiederholt. Dass es diese Struktur gibt, einerseits die Länderpavillons, die total autonom sind, und andererseits dieser Themenschwerpunkt. Und dass interessanterweise beide Bereiche alle diese politische Ausrichtung hatten auf die Weltlage, auf das Flüchtlingsthema. Das fand sie selber auch beeindruckend. Die lebt schon seit mehr als 13 Jahren in Venedig, ist deutschstämmig und war eine wunderbare Führerin, promovierte Kunsthistorikerin. Das war ein Geschenk, diese Frau, muss ich wirklich sagen.
Die darf man nicht aus den Augen lassen. Über den deutschen Pavillon, da sprechen wir gleich nochmal. So, man beschückt es immer noch her, wir snacken immer noch, aber die Kunstreise efter Venedig. An, wir haben es eben gesagt, die Biennale, die ist onadiert und Pavillons. An Achke Pavillon, as well an Lon. Die ist natürlich ein Tschiesken Pavillon, ja, deutscher Pavillon. Was hatte der? War der besonders gut? War der, ja, okay, nicht ganz so gut, habe ich eben schon gehört. Wer möchte ein bisschen was drüber erzählen?
Es gab ja diverse Künstler, die dort ausgestellt haben in diesem Pavillon. Und mir erschien der als der größte, weil der in zwei Ebenen war, nämlich zu ebener Erde und dann noch im ersten Stock sozusagen. Und war dann total überrascht, dass die Künstler dies alles auch baulich, nicht äußerlich, aber innen verändern können. Das heißt, die können Wände rausnehmen, die können den Boden rausnehmen, die können wirklich das ganze Ding entkernen, müssen es nur nach der Biennale wieder so herrichten, wie es war. Und mich hat beeindruckt ein Künstlerehepaar, die haben zum Beispiel die Bodenfliesen alle rausgenommen, sie hochgehalten und fallen lassen. Dadurch ergab sich im Grunde ein willkürliches Trümmerfeld, durch die die Besucher wurden aufgefordert, über dieses Trümmerfeld zu gehen, um sich vorzustellen, wie es ist, wenn man durch vom Krieg zerstörte Häuser geht oder Straßen geht. Und das war eine sehr, sehr sinnliche Empfindung. Ich bin also mehrfach drüber gegangen. Also das war sehr, das sind ja dicke Bodenfliesen und die haben alle hochgenommen und runterfallen lassen. Und die krachten kaputt. Das müssen die alles wieder herstellen, wie es war.
Okay, dann haben wir noch ein bisschen was zu tun, denke ich mal. Was macht ansonsten den Deutschen Pavillon aus?
Es waren viele Fotografen, zeigten ihre Arbeiten, und zwar wurden Asylanten und Flüchtlinge fotografiert, die in Deutschland ankommen, und diese Bilder wurden dann in die jeweiligen Länder geschickt, und dann wurde die Zeitung, in der diese Fotos erschienen, im Original wieder ausgestellt. Das war zwar ganz interessant von der Idee her auch, aber dadurch, dass wir den Text nicht lesen konnten, weil es ja zum großen Teil in arabischer Schrift war, fand ich das ein bisschen überheblich von den Deutschen. Also sie haben sich so über diese Länder gestellt, indem sie zeigen, wir fotografieren die und dann schreiben die irgendwas, aber was die schreiben, interessiert uns eigentlich hier gar nicht. Deshalb fand ich das ziemlich, ich fand überhaupt den Deutschen Pavillon sehr überheblich, sehr intellektuell auf einer ganz abgehobenen Ebene, aber ohne wirkliche, also mir hat sich das nicht dargetan, was da passiert ist.
Also ich habe ein Bild von den Lampedusa-Flüchtlingen, die nach Hamburg gekommen sind, entdeckt. Ein ganz typisches Bild, der Hafen im Hintergrund mit den Kränen und diesen künstlichen Palmen, die da unten an der Elbe auch stehen. Und die ja in der St. Pauli-Kirche aufgenommen wurden von den jeweiligen Pastoren dort, die sich ja sehr gekümmert haben. Aber im Grunde genommen war die ganze Atmosphäre sehr kalt in diesem Pavillon, so wie auch diese Architektur ja unter früheren Zeiten auch verändert wurde, dieses ehemaligen Gebäudes, und so streng, so nach einem bestimmten Motto. Und was Monika schon sagte mit dem Boden, der herausgenommen worden ist, das ist so, es wird einem manchmal der Boden unter den Füßen entzogen und dann steht man auf Trümmern. Und das ist natürlich ein gutes Bild letztendlich, was dort gezeigt wurde. Ich möchte gerne zu dem englischen Pavillon.
Noch beim Deutschen,
wolltest du noch?
Okay. Ich wollte noch von einem Künstler berichten, dessen Namen ich leider im Moment nicht präsent habe. Der hatte Bumerangs schnitzen lassen aus Holz, und von Zeit zu Zeit ging der aufs Flachdach dieses deutschen Pavillons und warf Bumerangs. Manchmal in den ersten Wochen passierte wohl auch, dass einer runterfiel, und dann durften Menschen den auch mitnehmen. Aber inzwischen hat er irgendwie das so verfeinert, sein System, dass noch selten einer runterfällt. Mich hat diese Idee schon fasziniert. Also was wir mal in Europa alles in diesen fernen Ländern angerichtet haben und immer noch anrichten und was als Bumerang zurückkommt, permanent. So, und das war für mich ein eindrückliches Bild, auch wenn es was ganz Einfaches, Simples war.
Aber gut umgesetzt, bildlich umgesetzt dann. Sie wollten noch irgendwas zum englischen Pavillon erzählen.
Zum englischen Pavillon. Ich bin natürlich auch mit reingegangen, und ich weiß jetzt nicht, wer der Künstler war. Ich kann das nicht erinnern, aber diese sexuelle Gewalt, die Vergewaltigung der Frau, die Rolle der Frau, wie sie dort in den Objekten dargestellt hat, hat mich natürlich wahnsinnig erschreckt, als Frau eben auch. Aber es ist eben auch ganz typisch für die heutigen Zeiten oder die heutige Zeit oder überhaupt die Zeit, welche Rolle die Frau aus der Sicht der Männer spielt. Und ich bin also irgendwann rausgegangen, weil ich es nicht ertragen konnte, und habe gesagt, nein, das ist nicht mein Ding. Das ist so erdrückend, erniedrigend, und die Frauen werden so klein gemacht, wobei die Frauen ja wirklich eine ganz wichtige Rolle immer schon gespielt haben, das muss man ja einfach mal sagen. Und ich weiß nicht, das war auch schamlos. Es waren also diese Objekte auch schamlos. Man konnte sie eigentlich wirklich nicht ertragen. Und ich bin gegangen, so wie Alexa auch gegangen ist.
Ja, also ich hatte mir vorher vorgenommen, wenn ich den englischen Pavillon betrete, werde ich mich schwarz ärgern und werde ganz viele Leserschriften irgendwo hinschicken. Denn wir hatten vorher in der Art gelesen, das ist eine englische junge Künstlerin, die Skulptur, weibliche Torsi in Originalgröße in dem Raum verteilt, und in der Vagina, jeweils in der Vagina oder im Po, stecken Zigaretten oder in anderen Körperöffnungen. Und es ist so widerlich, weil es ist auf der anderen Seite auch lächerlich. In der Art stand, das fand ich auch noch interessant, diese Künstlerin möchte die Welt nicht verändern. Sie möchte die Menschen zum Schmunzeln anregen. Jetzt stellen Sie sich das mal vor, wer schmunzelt denn über eine Zigarette in der Vagina? Da kann ich mich nur drüber aufregen. Darüber hinaus muss ich noch sagen, dass wir schon seit den 70er Jahren alles gesehen haben, was es an Provokation auf der Welt gibt. Da muss nicht eine Frau 2015 kommen, um uns nochmal zu zeigen, was da los ist. Angeblich wollte sie uns zeigen, wie die Frau erniedrigt wird und wie sie gequält wird immer noch und so weiter. Ich habe aber selber gesehen, wie Männer ganz dicht an die Objekte rangegangen sind. Ich habe zwei Männer gesehen, zwei unterschiedliche, die fotografiert haben, wie die Zigarette in der Vagina steckt. Das muss man sich mal vorstellen. Also dieses Ding ist für meinen Begriff so nach hinten gegangen und hat so wenig. Außerdem hat sie dann noch so große Falli gezeigt in irgendwelcher Wurstform. Also das sind alles Sachen, die haben wir alle schon tausendmal gesehen. Das ist schon Schnee von gestern und außerdem für meinen Begriff absolute Pornografie und mit der Legitimation der Kunst.
Na, mir ging es ästhetisch, mir ging das ästhetisch anders. Also ich habe es nicht so empfunden, wie jetzt Marion und Alexandra das schildern. Ich fand es legitim. Ich bin eine Feministin, überzeugte Feministin. Also mir ist es emotional anders ergangen. Ich kann gar nicht sagen, warum. Und das natürlich war das eine Provokation und das wollte es auch sein. Aber die Menschen fassen ja Dinge verschieden auf, auch emotional. Und ich fand es legitim und ich fand es auch nicht obszön. Und gerade diese Frauenkörper, es war ja eine Provokation, eine in Körperöffnung eine Zigarette zu stecken. Das ist ein aggressiver Akt, den ich legitim finde.
Vielleicht etwas für den Hintergrund rezitieren aus diesem Art-Magazin, dieses Spezial zur Biennale, wo auch, es gibt Highlights vorne im Heft, dazu gehört für die auch eben der britische Pavillon und das ist überschrieben mit Zitronensex, monochrome Räume, ich zitiere, sind der Hingucker bei dieser Biennale, besonders knallig feiert Sarah Lucas, das auch, um einfach den Namen der Künstlerin einmal zu nennen, die Farbe gelb im britischen Pavillon, es sind ja alle Wände gelb gestrichen, die Objekte sind gelb, mit übersexualisierten Balloninsekten und Gipsfiguren, denen Zigarettenkippen in Körperöffnungen stecken, ruft Lucas noch einmal die alte Kraft der Rüpelhaftigkeit auf, mit der die Young British Artists einst berühmt wurden. Allerdings wirken die zitronengelben Unsittlichkeiten heute eher nett, da kann der Phallus noch so groß sein. Also das wäre jetzt nett im Sinne von, was zwar du aber ja auch immerhin gesagt hast, Alexa, dass man das alles schon gesehen hat, im Sinne von, wir sind daran ja auch irgendwie gewöhnt. So kann man es vielleicht jetzt mal festhalten. Und nachgetragen noch zu dem japanischen Pavillon, Shiharu Shiota ist ja eine Künstlerin, eine japanische, die in Berlin lebt, die ist wirklich sehr berühmt, auch mittlerweile. Sie arbeitet in Berlin mit einem riesengroßen Team, das den ganzen Tag lang wirklich ihr hilft oder das auch umsetzt, diese Verwebungen zu machen. Dafür steht sie, diese Räume neu zu inszenieren mit diesen Fadenverwebungen.
Man kann ja wirklich sagen, jeder Pavillon wird von jedem anders aufgenommen. Das ist ganz einfach so. Das kann man nicht jetzt irgendwie sagen, der war gut, der war schlecht, der war nicht so schön.
Gut und schlecht sind eben auch ganz schwierige Begriffe oder schön oder hässlich, sondern es war ja nun ein politisches Thema, dass man zum einen, wo eben manchmal auch die Kunst danach sich stellt und danach richtet sich das, was eben zum anderen auch ausgewählt wurde und das geht bei dem einen mehr dran oder erweckt mehr Verständnis als bei dem anderen. Aber so soll das ja auch sein. Es ist ja eine Schau.
Natürlich. Deswegen sind wir ja auch hier zu viert, um unsere unterschiedlichen Meinungen darzustellen und Sichtweisen.
Ganz genau, so ist es. Ja. Welcher Pavillon war für Sie denn zum Beispiel am beeindruckendsten im positiven Sinne jetzt?
Ich möchte eher über eine Themenarbeit berichten, die mich beeindruckt hat. Von einem sehr unbekannten schwarzen Künstler, der wohl in Deutschland lebt. Ich weiß nicht, Christiane, ob du seinen Namen... Also es geht um eine Arbeit mit Säcken. Kakao- und Kaffeesäcken, Textilensäcken, eine Gasse im Arsenale, also es war eine Themenarbeit, es war keine Pavillonarbeit. Die Gasse war bestimmt 150 Meter lang, ziemlich schmal, vielleicht 2,5 bis 3 Meter. Und als Und vorzustellen müssten sich die Hörerinnen und Hörer noch, dass diese Säcke alle zusammengenäht waren, grob zusammengenäht, das waren gebrauchte Säcke. Und dieser Künstler hat keine Unterstützung von der Verwaltung der Biennale bekommen, sondern der hat zwei persönliche Freunde mitgebracht. Unser Wissen beziehen wir natürlich nur durch die Gespräche mit der Kunsthistorikerin, die uns begleitet hat. Und sie sagt, diese Arbeit findet wenig Aufmerksamkeit und mich hat sie sehr, sehr beeindruckt. Also die Säcke hängen jetzt ja schon seit Mai und das Wetter geht ja auch da rein und auch mal der Wind, manchmal sind sie abgerissen. Mir kam sofort die Assoziation Sackgasse. Also so diese schmale, diese 150 Meter da. Und ich, jetzt wo ich das sage, merke ich, dass ich nochmal Gänsehaut kriege über diese Eindrücklichkeit, diese Sinnlichkeit, die das für mich bedeutet hat. Auch in der Strenge und Schlichtheit. Und dann wurden wir noch darauf hingewiesen, dass ein kleines Schälchen über diese Arbeit an der Seite hing, wo falsche Informationen drauf standen. Also so wenig Beachtung hat dieser Künstler gefunden. Da stand nämlich drauf, dass, als wären das Kohlensäcke gewesen. Aber in Ghana, der Künstler war aus Ghana, aus Afrika, da gibt es keine Kohle. Also das waren eindeutig Kaffee- und Kakaosäcke.
Es ist kurz vor 9 Uhr. Ich muss mal so ein bisschen in die Runde fragen. Wie lange haben Sie noch Zeit? Haben Sie noch 10 Minuten?
Ja.
Sehr gut. Dann würde ich vorschlagen, kommen erstmal die Nachrichten und dann machen wir noch ein bisschen weiter. So, ich könnte ja noch aus Nage ein letztes länger zu bleiben, ja? Jedenfalls auf Hölte vertellen, denn die, was ich hier im Studio habe, was über Kunstreise öfter Venedig gewesen sind. Wir müssen noch nachliefern. Ein Künstler, der die Kaffeesäcke,
genau, diese Arbeit Sackgasse gestaltet hat. Das, finde ich, sind wir ihm schuldig und ich bin Christiane dankbar, dass sie es noch gerade eben recherchiert hat. Er heißt Ibrahim Mahama und kommt aus Ghana.
Und warum müssen wir das recherchieren? Weil nämlich, darf ich mal kurz erwähnen, 136 Künstler da vertreten sind, die man einfach nicht alle auf der Platte hat. Nee. Und die sind ja auch alle aus ganz vielen Ländern, deren Sprache ich gar nicht kann. Und da muss man auch mal nachschlagen.
Ja, und das ist ja wunderbar, dass es alle Museumsmitarbeiterinnen so wunderbar organisiert sind, dass sie uns das auch dann zur Verfügung stellen. Und Christiane das hier auch spontan dann ja recherchieren konnte. Vielen Dank.
Wissen musst du das nicht, Christiane. Ich glaube, das müssen wir mal in aller Deutlichkeit jetzt hier
festhalten. Ab einem gewissen Punkt geht es darum, ob man ganz schnell Informationen beschaffen kann.
Man muss nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo es steht. Ne? Das ist immer so. Das ist ein Lieblingspavillon haben wir ja noch.
Ja, ich habe noch ein Lieblingspavillon und zwar ist das der russische. Von einer jungen Künstlerin Irina Nakova gestaltet in zwei Etagen. Und die ist zum Beispiel für mich eine der wenigen wirklichen Künstlerinnen, weil die hat es geschafft, das Politische mit dem Künstlerischen zu verbinden. Sie hat wirklich eigene Kunstwerke geschaffen in eigenen Räumen. Also sie hat Wände bemalt, hat Strukturen geschaffen, hat eine wunderbare Installation mit Dias gemacht, die sehr, sehr anrührend und sehr neu und auch aktuell war und gleichzeitig hat sie provoziert auf ganz, ganz starke Weise. Ich habe dann gefragt, wie ist das möglich, dass eine russische Künstlerin in Venedig so stark polarisiert? Und da sagte uns die Kunsthistorikerin, Putin täte gut daran, es ihr nicht zu verbieten, weil wenn er es ihr verböte, wäre es so, dass das viel mehr Aufmerksamkeit erregen würde als so.
Ich merke schon, es gibt viel, viel mehr noch über die Biennale zu erzählen. Ich glaube, da könnten wir hier noch Stunden weiter erzählen und Sie könnten mir was erzählen. Was mich natürlich auch interessiert, ist so ein bisschen Venedig. Ich war ja jetzt selber auch noch nicht in Venedig. Wie ist denn die Stadt Venedig? Wie viel war da los? Biennale ist ja jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen was Besonderes, noch mehr los. Wie wurde die Stadt so aufgenommen?
Also ich selber bin auch das erste Mal jetzt nach Venedig gefahren und das war mir auch ganz wichtig, dieser Zusammenhang, dieser Kontext Biennale und Venedig. Und ich war überrascht und beeindruckt von Venedig, von dieser Stadt, von dieser Architektur, von diesem Tun, von diesem Treiben und diesem ganzen Geschehen dort. Und ich war auch sehr beeindruckt wie von mir selber, wie gut ich mich da eingefunden habe und zurechtgefunden habe. Ich hatte kurz vor unserer Reise eine Dokumentation im Fernsehen über Venedig gesehen aus dem Jahre 2013, über diese ganzen Probleme, die Venedig hat, mit dem Tourismus, mit den Einwohnern, die immer weniger werden, dass sie keine Wohnung bekommen, dass sie keine Arbeitsplätze mehr haben, dass sie das nicht bezahlen können und diese vielen ausländischen Investoren, die dort eben Geld reinpumpen, aber auch nichts machen in dem Sinne, um diese Stadt zu erhalten. Und die ganzen Probleme wie mit dem Hochwasser und dem Wasser überhaupt und der Verschmutzung der Lagune. Und da habe ich gedacht, willst du da eigentlich hin? Ich war also kurz davor, die Reise abzusagen, weil ich das ganz gruselig fand. Und da habe ich gedacht, ich muss nicht auch noch als Tourist dahin. Die Stadt ist voll von Touristen. Es sind überwiegend Asiaten dort. Und es ist so, wie ich das aus Japan kenne, weil ich dort gelebt habe, es ist also dieses Gedränge auf der Promenade, sage ich jetzt mal, vor dem Dogenplatz, ist es also, ist das Po-Geschiebe auf japanischen Bahnhöfen zur Rush-Hour, ist eigentlich nichts dagegen. Und das gehört eben aber einfach dazu. Es ist sehr touristisch und es wird auch immer touristischer, aber ich war fasziniert von der Art, wie diese Stadt gebaut ist. Die Häuser, die ganzen Architektur, die vielen kleinen Gassen und Durchgänge und Kanäle und Flüsse und wie sie sich das eingerichtet haben, diese Leute, wie sie sich selber darauf eingestellt haben, auf diesen doch widrigen Umständen, auf diesen Inseln, die ja entstanden sind durch die vielen Flüsse, die da in der Adria münden, und die Gegenströmung des Meeres, haben ja diese kleinen Inseln geschaffen, diese Lagune, wie sie es geschafft haben, dort zu leben. Aber das zeichnet den Menschen auch aus. Er kann überall leben. Und das fand ich schon, also ich war so fasziniert von dieser Reise. Ich bin kein Freund von Südeuropa. Ich liebe den Norden von Europa. Aber ich habe gedacht, da fahre ich vielleicht noch mal hin.
Also Venedig, da denke ich ja immer so als erstes an Gondel und Gondelfahrt. Haben Sie eine Gondelfahrt unternommen?
Nein, ich habe auch keine vermisst. Ich bin zum dritten Mal in Venedig gewesen. Einmal war ich mit Monika 2 Wochen in Venedig. Und es war trotzdem wunderbar, diese Stadt wieder zu erleben. Sie ist für mich mit keiner anderen Stadt auf der Welt zu vergleichen, was ich natürlich auch faszinierend fand, dass er gar kein Auto fährt und die ganzen Wasserstraßen. Entweder bewegten wir uns mit dem Vaporetto, da hatten wir wunderbarerweise gleich für 7 Tage eine Karte bekommen vom Museum organisiert, sodass wir uns alle frei bewegen konnten außerhalb der organisierten Zeit. Und das haben wir auch dann in unterschiedlichen Zusammensetzungen weitlich getan. Und ja.
Sie haben ja auch noch ein bisschen mehr unternommen in Venedig. Stadtführung, okay. Was gab es sonst noch?
Dann gab es natürlich noch hervorragende Verköstigungen des Abends mit dem Höhepunkt im Hotel Danieli, wo wir ein hervorragendes Gala-Diner zu uns nehmen durften, in wunderschönsten Räumen. Also als wir reinkamen und den Aperitif genossen haben, konnten wir staunen über diese wunderbare Innenarchitektur dieses Hauses und haben uns benommen, wie die Touristen sich nun mal benehmen. Man staunt die Decke an und die Balustraden und die wunderbaren Dekorationen und so weiter. Das war einfach ganz herrlich. Und hinterher nach dem Essen sind wir auf die Terrasse gegangen und hatten einen Blick über Venedig. Leider war es nicht warm genug, dass man draußen hätte dinieren können, aber es war wirklich ein hervorragendes Erlebnis. Wir haben jeden Abend gute Dinge zu uns genommen, aber das war natürlich mit Abstand der Höhepunkt, den wir unseren beiden Organisatorinnen zu verdanken haben, die super doll gearbeitet haben.
Carola Elmers und Christiane Morsbach, das haben die beiden ganz, ganz, ganz toll gemacht und hatten natürlich die Chefin im Hintergrund, Frau Wulff-Thumsen, die natürlich ihr Okay immer sicher gegeben hat zu dem, was die beiden dann geplant und durchgeführt haben.
Ja, danke schön, auch im Namen von Carola.
Ja, das muss ich also auch sagen, es war einfach toll organisiert und was gibt es einfach Schöneres, sich einfach fallen zu lassen. Alles ist getan, alles ist organisiert, wirklich von der wöchentlichen Wochenkarte bis zu jedem Museumseintritt, alles war einfach perfekt. Und ich habe noch eine kleine Anekdote, habe ich ja noch Zeit zu, da waren wir zwischen 2 Veranstaltungen, sagte Frau Wulff-Thumsen noch, wir haben noch eine wunderbare Kirche und da gibt es ein wunderbares Altarbild, wer will, kann noch schnell mit und natürlich wollten wieder ganz viele und wir stochten dann gleich in diese wunderbare Kirche und
San wir standen Zacharia.
Da, San Zacharia, danke schön Alexa, und da standen wir nun und Frau Wulff-Thumsen hat ein wunderbares Vortrag begonnen und wir standen da atemlos und dann kommt der Küster und sagt leicht unmutig auf Italienisch, dass das also hier nicht geht, wir können hier keinen Vortrag halten, und ging wieder. Und Frau Hofthumsen senkte also ihre Stimme und flüsterte fast, und dann kam er sofort wieder und sagte, aufgebrachter, also nun sei aber so Schluss, jetzt müsste es aber und so weiter. Und dann haben wir uns noch weiter um Frau Hofthumsen geschart und sie flüsterte noch doller und dann ging auf einmal das Licht aus. Dann hatte der Küster das Licht ausgemacht und wir konnten das halt da nicht mehr sehen.
Von Giovanni Bellini.
Von Giovanni Bellini, genau. Ja.
Ja, wir haben jetzt festgestellt, die italienische Musik, die fehlt uns her. Die habe ich halt einmal irgendwas am Bett für jeden. Aber macht nichts, dann wurde der Öller herholen. Ja, rückblickend denke ich, haben Sie alle auch schon gesagt, eine wunderbare Reise, super organisiert. Das ging jetzt nochmal an Christiane, alle nicken hier nochmal.
Ich wollte nur nochmal dazu sagen, dass ich mich persönlich bedanke für diese großartige Durchführung und Organisation und Planung dieser Reise. Und der Grund, warum wir immer schon seit Jahren teilnehmen, es ist ein harter Kern, der auf diese Reise mitgeht, ist, dass wir uns so dem hingeben können, dass für alles gesorgt ist und dass wir, ich nenne das immer Kunst, Kultur, Genussreise, dass wir so viel erleben, sehen, lernen, und dem gilt eigentlich mein Dank, und das ist einfach eine unheimlich schöne Sache. Und ich persönlich freue mich immer schon jedes Jahr wieder aufs nächste Jahr und bin gespannt, wo es hingeht, und bin auch wirklich immer dabei, wenn ich es einrichten kann. Vielen Dank.
Ja, dem können wir uns alle anschließen, glaube ich, weil die Zuhörer müssen bedenken, dass wir ja auf der Insel wohnen. Und außer diesem Museum hier gibt es ja nicht viel von Kunst, und zum Teil kommen wir ja aus Berufen, in denen wir mit Kunst was zu tun hatten oder zumindest das Interesse an Kunst sehr groß war. Also die Mitglieder dieser Reisen sind eigentlich alle an Kunst interessiert, und das unterscheidet uns vielleicht von anderen Reisegruppen, weil ich zum Beispiel habe noch nie an einer Gruppenreise teilgenommen und empfinde das aber hier als sehr wohltuend, weil wir das Gefühl haben, die Leute, die mitkommen, die sind alle interessiert, und vor allen Dingen sehen wir etwas, was wir vielleicht sonst so nicht gesehen hätten, weil wir haben uns alle schon in vielen Ländern und Städten umgeschaut und haben viele Museen kennengelernt, aber manche eben nicht, wie zum Beispiel vorletztes Jahr in Oslo. Ich wäre im Leben nie nach Oslo gekommen, plötzlich ist man da. Jetzt sind wir in Venedig und wer weiß, wo es nächstes Jahr hingeht. Wir sind schon sehr gespannt.
Also das würde ich jetzt Christiane noch gerne mal fragen. Christiane, hast du denn schon irgendwie was so ganz grob im Auge?
Also wenn, dann haben das wir ja so im Auge. Es gibt natürlich bei uns hier intern so eine Liste mit möglichen Orten. Und auf dieser Liste, da sind eben Städte zu finden, wie nochmal nach Skagen eben zu fahren, weil nächstes Jahr das neue Museum da oder dieser Neubau oder das neue Inszenierung eben aufmacht. Da waren wir zwar schon mal, oder Sie waren schon mal, ich ja noch nicht, aber da einfach nochmal hinzufahren, das ist auch nicht zu weit. Es gibt immer eine große Reise und dann aber auch was Kleineres, damit man sich auch einrichten kann. Also das wäre ein Punkt. Es war mal im Gespräch, nach Bilbao zu fahren. Es gibt auch mal den Wunsch nach London. Es soll aber eher so, wo kann es hingehen? Auch was es mit unserem Museum auch ein bisschen zu tun hat. Es gab auch jetzt mal die Idee, sogar bis nach New York zu fahren. Das muss dann aber auch eben so sein, dass sie auch mitkommen können. Das ist ja auch manchmal eine zeitliche und eben auch finanzielle Frage, auch hier selbst. Und dass wir dann aber flankierend auch was anbieten können, wo auch etwas kürzer gefasst ist, dass wir zum Beispiel mal einfach nur nach Hamburg fahren, vielleicht einen Künstler besuchen, der nächstes Jahr ausstellt. Also solche Dinge unternehmen, wo man einfach zusammen ist und trotzdem wieder Dinge sieht, die man so alleine nicht sehen würde.
Ideen gibt es genug. Ich sage vielen herzlichen Dank, dass Sie alle da waren, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Wir bedanken uns. Ja, danke, Heike.
Ja, vielen Dank.
Dann hoffe ich ganz einfach mal, vielleicht nächstes Jahr, wenn der ein oder andere wieder mitfährt, und das hört sich ja jetzt doch ganz danach an, dass Sie vielleicht wieder mal bei uns vorbeischauen. Ja.